Gut, es geht direkt weiter. Ich komme hier vorne gar nicht weg, ne? Genau. Okay, also, ich muss euch noch sagen, ich habe ja die letzten Jahre, wie gesagt, in Asien gelebt, ne? Und wenn man da predigt, dann ist es ein bisschen anders. Weil dann werden die Leute schon mal gefragt, ne? Also wenn ich euch dann heute was frage, dann wäre es auch schön, wenn ihr Antworten geben würdet, ne? Genau. Und zum Beispiel Bibeltexte, die werden immer alle laut vorgelesen, ne? Also dann müsst ihr dann, okay, jetzt geht's los, Bibeltext lesen, ja? Alle lesen? Gut. Und so ein bisschen interaktiv. Ich hoffe, das kriegen wir hin, ne? Ja? Gut, danke. Sonst habe ich ein Problem. Cool, okay. Also, wir fangen mal an. Und zwar habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und das von Rembrandt, ne? Also wer sich auskennt, ich kenne mich eigentlich nicht wirklich aus, aber das ist von Rembrandt angeblich. Und was seht ihr denn da in dem Bild? Großes Bett, sehr gut. Okay, 10 Punkte. Menschen, die vom Bett knien, ja, das stimmt. Da liegt jemand im Bett, ja. Irgendeine Idee, was das da für eine Situation sein könnte? Ein Aderlass, stimmt, ne? Das weiß man nie. In alten Zeiten oder so. Ja, mhm. Ja, könnte sein, ja. Noch Ideen? Okay, das stellt eine Situation aus der Bibel dar. Und ich war ganz erstaunt, dass es dazu ein Bild gibt. Genau, vielleicht hat auch jemand dem Bild einen anderen Titel gegeben, als es ursprünglich gedacht war. Und zwar geht es da um eine Situation, das ist der David auf dem Bett. Der König David. Und die Leute, eigentlich sollten da noch mehr Leute sein, aber auf dem Bild ist der Salomo, genau, der Sohn ja von David. Und zu der Situation eigentlich, da lag David wirklich im Sterben. Und der hat, ah ja, so heißt es, genau, David und Salomo, ein Gespräch. Und David hat kurz bevor er gestorben ist, hat er nochmal alle Leute eigentlich zusammengerufen. Die ganzen Offiziere von der Armee und andere Leiter und alle Leute, die irgendwie Verantwortung hatten, die sollten nochmal alle zusammenkommen, damit der David ihnen nochmal so die letzten guten Worte weitergeben kann. Und manchmal sind ja so Worte auf einem Sterbebett oder so in den letzten Zügen, das können ja sehr wertvolle Worte sein, die dann irgendwie weitergegeben werden. Und der David wollte einfach nochmal irgendwie sagen, okay, hey, wie geht's weiter und so. Und ich habe diesen Text, der steht in den Chronikbüchern, den habe ich irgendwann gelesen, der hat mich irgendwie voll angesprochen, habe gedacht, naja, wenn jemand sowas auf dem Sterbebett sagt, dann muss es ja irgendwie von Bedeutung sein. Es muss ja irgendwie was da drin stecken. Und jetzt gucken wir uns erst nochmal die Geschichte ein bisschen an von David und gehen mal so 3000 Jahre in die Vergangenheit. Also, der David, der war ja eigentlich Schafhirte, ne? Das kennt er auch, ne? Genau, der war Schafhirte. Und was passierte als nächstes? Der wurde König, genau. Das ist immer cool, da hinten kann ich so ungefähr sehen, was da steht im Spiegel. Ja. Der David wurde zum König erwählt von Gott als junger Mann. Völlig überraschend kam der Samuel und hat gesagt, hey, du bist der Auserwählte Gottes. Und dann, was passierte sonst? Es gab viele Kriege in seinem Leben, also da ging es richtig zur Sache. Aber der David und seine Männer, das waren richtig gute Soldaten und die haben auch richtig viele Erfolge gehabt. Also David war wirklich zu einer Zeit da, viele Kriege geführt, aber dadurch kam auch irgendwie Frieden ins Land Israel. Und er hat aber auch einige persönliche Herausforderungen erlebt. Fällt euch da irgendwas ein von David, was er so durchgemacht hat? Oder was da so an Herausforderungen waren in seinem Leben? Genau, die tollen Frauen auf dem Nachbardach. Weiß nicht, ob es die heute auch noch gibt, aber genau, ja. Also da war diese Affäre mit der Frau von einem seiner besten Soldaten. Das war eine große Herausforderung. Was gab's noch? Genau, also erstmal war der Saul, der ihn eigentlich umbringen wollte und voll verfolgt hat und so weiter. Das war ein ziemlich krasser Start so in seine Karriere. Was gab's noch? Jonathan, ja, das war auch nicht so einfach dann in der Situation, als der Sohn von dem amtierenden König und er, die eigentlich Freunde waren, aber wie geht man damit um, wenn der Saul dagegen war? Und dann gab es ja noch den Absalom, ein Sohn von David, der sich plötzlich voll gegen ihn gestellt hat, mit einigen seinen Leuten, seiner Leute und so. Und deshalb hat der David eigentlich ein krasses Leben gehabt. Also einige Herausforderungen, seine Kinder gestorben, gegen ihn gestellt, diese Frauensachen oder was auch immer. Also es war nicht immer so einfach, ne? Wie das ja auch im normalen Leben ist, ne? Da sehen wir auch in der Bibel, das sind reale Menschen wie wir. Mit Herausforderungen und ja, wo es nicht immer so einfach ist. Und insgesamt war David 47 Jahre König. Die meiste Zeit davon war in Jerusalem. Genau, wo wahrscheinlich der Stefan gerade hinfliegt bald oder so, ne? Ist gerade unterwegs, ja. Gut, dann kann der nächste Woche, nee, danach noch mehr erzählen. Und das Interessante finde ich, das Fazit, was man denn da liest über den David, und da steht, er hatte ein langes und erfülltes Leben und er starb als reicher und angesehener Mann. Da denkt man doch, das ist doch cool, oder? Also wenn sowas über sein Leben gesagt wird, okay, lange und erfüllt, ist ja nicht nur, es geht ja nicht um das lange Leben, sondern auch, dass ein Leben irgendwie erfüllt ist und reich und angesehen, das ist doch nicht schlecht, ne? Genau, das ist doch ein ganz cooles Fazit. Und jetzt war also die Situation, der David lag im Sterben, hat nochmal alle seine Leute zusammengerufen, aber hat auch nochmal ganz besonders für seinen Nachfolger, den Salomo, nochmal so ein paar Worte gehabt. Und die wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Also hier Bibeltext, jetzt lesen wir das mal alle zusammen, okay? Gut, 3, 4. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und er kennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Das ganze Kapitel hier in 1. Chronik 28 steht es, da sind alle Leute, diese ganzen Offiziere und so weiter zusammen, aber diese Verse hier besonders, die ich da jetzt so rausgenommen habe, noch ein paar andere, aber ich habe die jetzt ausgesucht für heute, die sind besonders für an seinen Sohn, an seinen Nachfolger Salomo gerichtet. Und ich habe diesen Text vor einiger Zeit gelesen und er hat mich eigentlich wie, dachte ich, oh krass, also das ist ja irgendwie was Besonderes, ne? Und habe da jetzt heute einfach mal so ein paar Punkte rausgenommen, die wir uns mal ein bisschen näher angucken. Und zwar den ersten Punkt, da heißt es, erkenne den Gott deines Vaters. Also da geht's um Gott kennen und anerkennen, wer er ist. Und es ist ganz interessant, dieses Wort, was da eigentlich im Urtext steht. Also ich bin normal nicht so jemand, der immer Urtext anguckt und so, ne, weil das dauert immer ganz lange. Aber manchmal ist es super spannend. Und hier das Wort, was da steht, das ist ein Wort, wo es um Erkennen viel tiefer geht. Also nicht jetzt irgendwie nur so hier, ich kenne dich, ich habe dich schon mal ein paar Mal in der Gemeinde getroffen, sondern wirklich tiefer, das ist Erkennen und so weiter, ne? Also zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr arbeitet in einem Labor und habt ein Mikroskop. So, wenn man jetzt irgendwo so ein ein Eichenblatt hat, ne? Also jetzt im Moment ja ist ja Herbst, sieht man viele schöne Blätter. Jetzt nimmt man mal so ein Blatt und denkt, oh ja, das sieht ganz, ganz toll aus, schöne Farben und so weiter. Aber wenn man das unter das Mikroskop legt, dann sieht man da noch viel, viel mehr. Dann sieht man, ich weiß nicht, wie das heißt, bin kein Biologe, aber dann sieht man diese ganzen kleinen Streifen da drin und so weiter, wo dann das Wasser irgendwie, der Baumsaft, wie auch immer das heißt, da reingeht. Und es ist dann, wow, das ist ein ganze, ja, ganz viel mehr, was dahinter steckt. Und so hat es auch ein bisschen mit Erkennen, wo da noch irgendwie mehr dahinter steckt, wo man nicht nur oberflächlich sieht, ja, ist ein Eichenblatt, fertig, ne? Sondern wirklich mal guckt, wie das da drin aussieht. Und so ist es auch, dass es mit Gott so ist, so ein bisschen, okay, viel, viel tiefer gehen und erkennen, wie er ist. Zum Beispiel steht da in dem Psalmen, sind hier zwei Verse, aber das gibt es auch noch viel, viel öfter, wo dann steht, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Wo dann, okay, jetzt mach mal Ruhe, erkenn doch, dass ich Gott bin. Oder erkennt, dass der Herr Gott ist, was dann heißt, okay, Gott ist der, der alle Macht hat. Gott ist der, der der Herr über die ganze Welt ist. Und dass er ein Gott ist, der nicht nur die ganze Welt im Blick hat, sondern sogar meine, deine Lebensgeschichte ganz tief, tief kennt. Und dieses Kennen und Erkennen, das hat auch in diesem, sage ich mal, von der Bedeutung des Begriffes auch wirklich was mit einem Prozess vor sich. Dass es um einen Denkprozess geht. Dass es nicht nur ich kenne dich, sondern auch darüber nachdenken und mehr kennenlernen und tiefer gehen. Und dadurch wirklich ganz tief in meinem Innern erkennen, was es für ein Gott ist, da, mit dem ich da zu tun habe. Und dadurch kommt man dann auch ins Staunen. Also wenn man Gott kennenlernt und tiefer kennenlernt, dann kommt man irgendwie ins Staunen und ins Anbeten. Und zum Beispiel können wir jetzt, also wie sieht das ganz praktisch aus, wenn wir uns zum Beispiel einen Text in der Bibel vornehmen? Und das ist was ich oft gemacht habe, selbst mit Leuten, die keine Christen sind. In Myanmar zum Beispiel haben wir uns Bibeltexte angeguckt und einfach mal den Text gelesen. Und die einzigen Fragen, die wir uns da gestellt haben, ist, was lerne ich hier über Gott? Und was lerne ich hier darüber, wie Gott mit Menschen umgeht? Ja, und welche Bedeutung hat denn Gott im Leben dieses Menschen gehabt, was ich jetzt hier lese? Und wenn man so einfach mal an einen Bibeltext rangeht, einfach nur von der Perspektive, mit diesen ganz einfachen Fragen eigentlich, dann ist es total cool, was man da alles irgendwie entdeckt, wie Gott ist und wie, ja, wie man noch mehr von Gott erkennen kann. Gut, jetzt wollen wir mal zu diesem Erkennen, wenn man jetzt irgendwas erkennt und plötzlich irgendwie versteht, was kann man denn da, was macht man denn da für eine Geste? Was fällt euch da ein? Sich freuen, genau. Also ich habe irgendwie, ne, weil wir heute mal ein bisschen aktiv werden, so ein bisschen Action, genau. Hab gedacht, wenn einem so ein Licht aufgeht und man das ganz tief versteht, so bei Mathe-Sachen oder so, ne? Die Schüler, die dann plötzlich, so ist das, ne? Gut, vielleicht können wir das jetzt mal alle machen. Sehr gut, okay. Also das ist der erste Punkt. Wenn man jetzt erkenne und dann, okay, gut, sehr gut, klappt gut. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir Gott erkannt und der nächste Punkt, da steht dann für den Salomo, steht da, diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Also das geht dann weiter vom Staunen zu einer Herzenshaltung des Dienens. Das macht was mit unserem Herzen, ganz tief drin. Ich habe erkannt, dass er der Gott ist, dem alle Ehre gebührt, der Gott ist, der mich geschaffen hat und der Gott ist, dem ich mein Leben hingeben will, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Und da auch, egal wo Gott uns jetzt hingestellt hat, dass wir dann ihm dienen. Und das gilt für jeden. Manchmal denken Leute, okay, also du bist ja da in der Mission, das ist ja dann was anderes und da dienst du ja Gott. Aber das ist Quatsch. Also Gott dienen ist überall. In der Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz geht es darum, dass wir das mit einer Herzenhaltung des Dienens machen. Und Gott fragen, wie ich ihn durch das, was ich tue, ehren kann oder auch konkret fragen, wie Gott mich denn einsetzen will. Auch im Alten Testament gibt es diesen Vers, wo es das ist ein Gebot an die Israeliten, dass sie Gott dienen, ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. wenn man da mal durch die Bibel durchguckt, da gibt es da ganze Menge Verse irgendwie, wo es um den Dienst für Gott geht. Und das muss gar nichts Besonderes sein. Das kann auch, ihr kennt die Geschichte ja von dem kleinen Jungen mit seinen Fischen und Broten. Okay, das, was er hat, Gott hingeben. Aber nicht nur irgendwie dienen, sondern auch, hier steht ja, das finde ich irgendwie cool, dass diese willige Seele. Und das ist auch eine Haltung, eine Einstellungssache, ob wir jetzt eine willige Seele haben. Und irgendwie habe ich mich daran erinnert, vor einigen Jahren, als ich in Myanmar gefragt wurde, die Leitung des Englischzentrums zu übernehmen, wo ich erstmal keine willige Seele hatte, weil ich irgendwie dachte, nee, will ich eigentlich nicht. Eigentlich will ich meinen Fokus auf andere Sachen legen, aber das war halt sonst gerade keiner da, ne? Und irgendwie war das klar, dass ich das machen sollte, aber bis die willige Seele dann kam, das hat eine Zeit gedauert. Und so kann es auch manchmal sein, aber ich glaube, wenn wir Gott mit einer willigen Seele dienen oder einem willigen Herz oder wie auch immer man das ausdrückt, dann macht es wirklich einen Unterschied. Und ich glaube, dann liegt da auch viel mehr Segen drauf, als wenn wir einfach nur so irgendwas machen und Gott dienen wollen. Okay, jetzt kommt die Action zum Dienen. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen einfach so Hände. Okay, dienen. Ja? Okay, sehr gut. Also das Erste war, erkenne. Diene die Hände. Sehr gut macht ihr das. Gut. Cool. Also diese zwei Punkte haben wir schon mal, die dem Salomo weitergegeben wurden, aber die für uns sicher auch Bedeutung haben. Jetzt gehen wir mal weiter. Das Dritte, da geht es darum, suche ihn und er wird sich finden lassen. Und ich glaube, uns fällt da direkt auch irgendwie so Verse ein, wie da steht einer in Matthäus 7, Vers 7, da steht, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und ich glaube, wir verwenden diesen Vers oft für Nichtchristen, dass wir denken, okay, die müssen jetzt mal suchen und Jesus suchen und so weiter. Aber ich glaube, dass dieser Vers auch für Christen gilt, dass es bewusst darum geht, Gott zu suchen, wo es bewusst um eine, also von mir, von meinem Herzen und von meinem Verstand und so weiter, dass es darum geht, Gott zu suchen, noch näher an ihn dran zu gehen. Da geht es um, also da muss man was machen. Da wird unser Einsatz auch irgendwie gefordert, Gott kennenzulernen. Und es steht da auch, wenn wir Gott suchen, wird er sich finden lassen. Das heißt, von unserer Seite muss auch was kommen. Dann wird Gott sich auch zeigen und wir werden ihn besser verstehen und ihn besser kennenlernen. Aber es ist auch irgendwie was von unserer Seite gefordert. Es gibt da noch einen Satz, das steht im Englischen, steht da, devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Da steht im Deutschen, ist es ein bisschen anders, da steht dann, richtet euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott zu suchen. Aber ich fand es von diesem Englischen her, devote, also da geht es um Hingabe, dass wir uns hingeben, also mit unserem ganzen Sein und allem, was wir sind, um Gott zu suchen. Und das ist auch ein Vers, da bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe das irgendwie gelesen, so die Chronike und so weiter, bla bla bla, bisschen Geschichte, okay. Und plötzlich sehe ich diesen Vers und denke, oh wow, das ist ja krass. Devote your heart and soul, das ist ja, da geht's ja voll zur Sache. Und da hat Gott irgendwie mich voll angesprochen zu der Zeit und gesagt, hey, suche mich. Und ich habe gedacht, ja, was mache ich denn jetzt damit? Wie suche ich denn Gott, ne? Oder was ist jetzt für mich persönlich da jetzt dran? Und ich habe damals angefangen, einmal pro Woche jeden Montag zu fasten. Und morgens die ganze Woche, eine Stunde früher aufzustehen, um bewusst zu beten. Einfach nur zu beten. Nicht irgendwie Bibel lesen, was auch immer, Worship, sondern einfach nur zu beten. Und das war erstmal richtig krass. Also das war dann anstatt um 6 Uhr aufzustehen, um 5 Uhr aufstehen. Und das war irgendwie richtig anstrengend. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, das wurde zu einer Gewohnheit. Und ich habe auch gemerkt, dass in diesen Zeiten des Betens und des Fastens mir Gott ganz neu begegnet ist und ich da ganz, ganz viel gelernt habe in diesen kommenden Monaten, nachdem ich das angefangen habe. und es auch nochmal zeigt, ja, es ist auch von uns irgendwas gefordert. Und dann macht Gott was. Gott antwortet, Gott will sich uns ja zeigen, aber wir müssen uns auch irgendwie ein Stück auf den Weg gehen. Ich sage nicht, dass es für jeden so dran ist, dass man eine Stunde früher aufstehen muss und beten, aber das war für mich, war das halt für eine Zeit lang wirklich das, ja, das Richtige, das so zu machen und so Gott besser kennenzulernen und so, ja, auf ihn zu hören. Gut, suchen, die Action dazu, habe ich gedacht, okay, so mit dem Kopf, ne, ja, oh, suchen, ja, genau, so macht man das, ja, wo ist er denn, ne? Genau, also, erkennen, dienen und dann suchen, sehr gut. Gut, und weiter geht's. Das nächste, was da gesagt wird, was der David da zu seinem Sohn sagt, er sagt, du bist erwählt für diesen Auftrag. Und der Salomo war erwählt, den Tempel zu bauen. Das war ganz interessant, weil der David wollte das eigentlich machen. Und dann hat Gott zu David gesagt, David, du hast zu viel Blut vergossen, da waren zu viele Kriege und so weiter, du sollst den Tempel nicht bauen, aber dein Sohn. Aber was der David gemacht hat, das fand ich auch krass, der hat alles schon bereitgestellt, das ganze Holz und die ganzen Materialien herbeigeschafft, damit sein Sohn das machen sollte. Das ist ein Riesenauftrag. Also und ich glaube auch, dass die wenigsten von uns irgendwie so einen Riesenauftrag kriegen, aber wer weiß, ne? Wie das sein kann. Aber was steht denn in der Bibel auch zu uns, zu jedem Menschen irgendwie? Da steht erstmal, okay, du bist erwählt und dann steht da dieser Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9. Vielleicht können wir den nochmal alle zusammenlesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und hier geht's um uns, ja? Da geht's um uns, weil das ist damals an die Christen geschrieben worden. Und ja, das gilt auch für uns hier als Gemeinde. Gott sagt, wir sind erwählt. Und wir sind erwählt, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und vielleicht sagt Gott zu dir ganz persönlich, sagt, hey, du bist erwählt, deine Arbeitskollegin von mir weiterzusagen. Oder du bist erwählt, in deiner Familie ein Zeugnis von mir zu sein. Oder du bist erwählt, für 5 Leute in der Mission zu beten. Und die Frage ist halt, ob wir dann auch gehorsam sind. Oder vielleicht sagen, ach, lass mich mal in Ruhe, hab keine Zeit, soll jemand anders machen und so weiter. Aber ja, wir sind erwählt für diesen Auftrag und also für was Bestimmtes auch und wir müssen dann auch gehorchen. Mir hat mal jemand so eine Karte geschenkt, vielleicht kennt ihr die auch, das war zum Geburtstag damals, wo dann drauf stand, blühe da, wo Gott dich hingestellt hat. Und das ist irgendwie, stimmt, genau, manchmal sind wir da, wir sind irgendwo, aber wir wollen woanders sein. Oder wir sind irgendwo und wollen was anderes machen oder jemand anders sein oder was auch immer. Aber es geht ganz oft einfach darum, da wo wir sind, das ist vielleicht unser Auftrag von Gott, dass wir da blühen und uns da für ihn einsetzen, Zeugnis sind, Salz und Licht sein, wie auch immer man das genau nennt. Aber wir müssen gehorsam sein und es mit einem willigen Herzen tun. Und die Action dazu für jetzt Gehorsam, also es war ein bisschen schwierig, genau. Aber ich habe gedacht, eigentlich, wenn man sagt jetzt irgendwie auch über WhatsApp oder so, okay, mache ich, dann gibt es oft hier so den Daumen hoch, genau, siehst du, sehr gut. Daumen hoch, okay, mache ich, ja, ich gehorche und gehe los. Und jetzt kommen wir zum 5. Punkt und da geht es darum, sei stark und handle, denn Gott ist mit dir. Und vielleicht erinnert uns das daran, auch die Worte, die der David da weitergegeben hat, vielleicht erinnert uns das an Josua oder so, weil der hatte ja auch so einen krassen Job und der sagt, okay, sei stark und mutig und bring mein Volk in das verheißene Land. Das ist ja schon krass. Und das andere, was oft irgendwie ein bisschen schwierig ist, das ist der Weg so vom Kopf zu den Muskeln oder manchmal sagt man zum Herz oder was auch immer. Aber heute geht es mal um die Muskeln, weil vielleicht sagen wir, ja, mache ich, kein Problem, ne? Und dann passiert nichts. Und da gibt es auch in der Bibel jede Menge Geschichten, wo Leute gesagt haben, ja, mache ich, ist kein Problem und nichts ist passiert. Und Jesus sagt da ganz klar, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich denke, also ich selber kann mich darin auch wiederfinden manchmal. Okay, vielleicht aus Faulheit oder auch Angst. Aber es heißt auf jeden Fall, handle. Wir sollen den Willen Gottes tun. Aber das andere, was da ist, es geht darum, sei stark und handle, denn Gott ist mit dir. Und wenn Gott da ist, dann gibt es ja eigentlich eine ganz andere Dimension. Und wenn wir wissen, Gott ist da, wo auch da steht, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich denke, das gibt eine andere Dimension und sagt auch ganz klar, okay, auch wenn ich vielleicht Angst habe oder wenn es schwierig ist, weiß ich, Gott ist mit mir. Und dann geht es. Für mich, da gab es öfter Situationen, ich erinnere mich, als ich das erste Mal nach Myanmar damals ausgereist bin, wo ich Angst hatte auch. Keine Ahnung hatte, wie das wurde irgendwie, keine Ahnung hatte, wie das Leben wirklich aussah. Es war auch krass, meine Familie einfach hinter mir zu lassen, alles, was ich kannte und so weiter. Da kann einen auch Angst überkommen. Oder jetzt auch, wenn ich denke, okay, nächstes Jahr geht es in ein völlig anderes Land, Indien, keine Ahnung, wie es da wird. Wenn man da ein bisschen mehr überlegt, kann man da auch Angst bekommen. Oder auch mit, sag mal, die letzten Jahre waren bei mir gesundheitlich nicht immer so toll. Und wo auch mich Angst überkommt, immer wieder. Also das ist auch noch nicht weg. Wo ich denke, oh, wenn wieder was passiert. Oder was ist, wenn wir dann in Indien sind und dann irgendwas passiert. Da kann einen Angst überkommen. Aber man muss sich immer daran erinnern, okay, wer ist Gott? Und wenn Gott mit uns ist, dann ist es okay. Wie in diesem Lied von dem König, der König, wenn er nah bei mir bleibt, dann ist es okay. Dann muss ich keine Angst haben, sondern kann mich auf meinen Gott verlassen. Genau, okay, und die Action hierzu, habe ich gedacht, okay, meine Muskeln hier so, ne? Die Muskeln zeigen, handle, ja? Okay, handle, also nicht nur okay, sondern was machen. Gut, jetzt habe ich hier einfach noch mal ganz kurz aufgeschrieben. Die 5 Punkte sind hier eigentlich drin. Vielleicht können wir das noch mal zusammenlesen. Gott, von dem ich erkannt habe, dass er alle Macht hat, der es verdient, dass ich ihm diene, den ich suche und dem ich gehorchen will in allen Dingen, ist mit mir und handelt in mir und durch mich. Und vielleicht geht es euch jetzt so, okay, das sind jetzt diese 5 verschiedenen Punkte, die an den Salomo da weitergegeben wurden. Aber vielleicht gibt es da einen von den Punkten, der euch jetzt irgendwie besonders angesprochen hat. Man muss ja nicht immer irgendwie alles direkt machen und umsetzen und so. Aber vielleicht gab es da eine Sache, wo Gott irgendwie gesagt hat, okay, hier, darauf sollst du dich mal konzentrieren. Zum Beispiel mich besonders suchen, mal einfach in den nächsten Wochen. Einfach mal zu fragen, wie das aussehen könnte, das Gott suchen. Oder das Dienen mit willigem Herzen, williger Seele. Vielleicht ist das, was dich irgendwie angesprochen hat. Und dass man da einfach mal Gott fragt, okay Gott, was willst du denn jetzt da von mir? Vielleicht könnt ihr jetzt einfach so für euch selber jeder das nochmal kurz angucken und mal überlegen, wo ist jetzt so ein Punkt, den ich mir da rausnehmen will und wo ich mich mal irgendwie die nächste Woche so drauf fokussieren will und einfach mal Gott frage, was er da zu mir zu sagen hat. Vielleicht können wir mal so eine Minute oder zwei still sein und da nochmal so schauen, ob da irgendwas ist, was Gott zu mir zu sagen hat.